Hallo, liebe Hörer da draußen. Wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von Denkfabrik Medizin. Ich bin Ingo Krenz, Internist und Nephrologe. Und mir gegenüber sitzt Andreas Klinge. Andreas, magst du dich kurz vorstellen?
Genau, ich bin Internist und Diabetologe. Und wir machen jetzt seit einigen Folgen schon diesen Podcast zusammen. Und bei uns bringt das viel Freude. Und wir hoffen, dass ihr als Hörerinnen und Hörer daran auch Freude habt.
Und unser Format ist immer so, dass einer bringt einen Fall mit, den der andere nicht kennt. Der andere kriegt so 2-3 Tage vorher ein einzelnes kleines Stichwort. Nicht? Also zum Beispiel sowas wie dicke Beine. Hört euch gerne auch die erste Folge zu dicke Beine an. Nicht? Da haben wir dicke Beine besprochen. Und dann gibt es einen Fall, den der andere lösen muss mit jemandem, der dicke Beine hat.
Genau. Und wir würden aber heute, ich habe eine Patientengeschichte mitgebracht für Ingo. Wir würden aber gerne einmal nochmal mit was anderem starten und ein bisschen erzählen. Ingo, du machst gelegentlich nochmal, sprichst du auch in einem anderen Podcast?
Ja, ich habe die Gelegenheit bekommen, bei Amboss Podcast zu machen und habe mittlerweile gerade kürzlich, Anfang dieser Woche, den 3. aufgenommen. Das macht enormen Spaß und die Podcasts sind unglaublich erfolgreich. Haben eine enorme Reichweite entwickelt. Es gibt einen Podcast zur arteriellen Hypertonie, den mittlerweile schon 50.000 Leute gehört haben. Der zweite ist über Systematik der Nierenerkrankungen, wo ich versuche, dieses komplexe Gebiet von Glomerulonephritiden und interstitielle Nephritiden, was alle mal für 30 Sekunden verstanden haben und dann ganz schnell wieder vergessen. Das versuche ich mal von der Seite des Urins aufzulösen, weil ich finde, dass es einem dann viel, viel eingänglicher ist. Also auch das eine Folge, die sehr hörenswert ist. Und jetzt, gerade Anfang dieser Woche, habe ich einen Podcast aufgenommen mit Philipp Winghardt von Amboss zusammen über die 10 häufige Fehler in der Blutdrucktherapie. Und der wird Anfang Oktober veröffentlicht werden. Da bin ich schon sehr gespannt auf die Rückmeldungen.
Ja, und wir haben einfach mal diese spannenden Podcast-Folgen, haben wir unten in den Shownotes verlinkt. Also wenn ihr Lust habt, bei unserem, ich nenne das mal befreundeten Podcast von Amboss reinzuhören und Ingos Folgen dazu hören, haben wir die einfach mal unten verlinkt, dass ihr da an die rankommt.
Ich bin ja ein bisschen aufgeregt, Andreas.
Ja, okay, ich soll starten.
Ja, also das ist immer so wie eine kleine Prüfungssituation. Man weiß nicht, was auf einen zukommt und was der Gegenüber gerne von einem wissen möchte, ne? Lass mich nicht länger zappeln.
Ich lasse dich nicht länger zappeln. Wir fangen einfach mal an. Ich habe in der vorletzten Woche eine Patientin kennengelernt. 50 Jahre alt ist die und der ist bei der Arbeit, also die ist immer eigentlich gesund gewesen. Sie nimmt keine Medikamente regelmäßig ein. Alles ist gut. Und dann hat sie bei der Arbeit, ging es ihr nicht gut. Ihr war überwiegend schwindelig und sie hat verschwommen gesehen. Das war das, was sozusagen da, sie ist in einer Einrichtung tätig, die einen deutlichen Bezug hat zur Medizin. Also da war ein medizinischer Fachverstand vor Ort und man hat sie da irgendwie hingelegt und sie angeguckt. Und das war ihr Hauptproblem, Schwindel und dann auch verschwommenes Sehen.
Okay.
Das ist nicht viel, ne?
Das hat keine so dolle Trennschärfe. Mir fällt sofort ein Fall ein, den ich diese Woche erlebt habe, wo ein junger Mann seine junge Frau begleitet hat. Die Patientin war eigentlich die Ehefrau und die kam mit einer Nierenproblematik. Ich habe sie untersucht und wir konnten die Nierenproblematik gut einordnen und plötzlich sagt sie, meinem Mann geht's nicht gut. Neben ihr saß jemand, der eine leichte Farbveränderung vorgenommen hat und es rann ihm kalter Schweiß von der Stirn. Und dann habe ich zu ihm reflexartig gesagt, er möge sich doch mal hinlegen und habe den Mülleimer, der da im Ultraschallzimmer stand, genommen, unter die Beine getan. Habe den Blutdruck gemessen und ein paar Fragen gestellt. Und der Blutdruck war tatsächlich nur 100. Und dann habe ich ihn gefragt, wann haben Sie denn zuletzt gegessen? Und er sagte, er sei morgens um 5 losgegangen. Er arbeitet hier beim HVV, also dem öffentlichen Nahverkehr, und sei um 5 zur Schicht losgegangen und hätte seitdem nichts mehr gegessen. Daraufhin bin ich dann losgelaufen und habe meine Helferin gebeten, ob sie nicht ein paar Kekse organisieren könnten. Und er hat ordentlich zu trinken bekommen. Und das Problem hat sich nach wenigen Minuten lösen lassen.
Ah, guck mal. Ich glaube, die Situation hier ist gar nicht so unähnlich gewesen, nur dass die Ergebnisse andere waren. Also man hat die auch hingelegt und hat gedacht, ist es was mit dem Kreislauf? Man hat den Blutdruck gemessen. Der war 160 zu 95.
Okay, also, ne? Sie hatte keine Orthostase.
Definitiv nicht. Würdest du mit, also du machst ja ganz viel Blutdruckbehandlungen, würdest du mit einem Blutdruck von 160 zu 95 Schwindel und eine Sehstörung erklären?
Eigentlich nicht, muss man sagen. Das ist ja noch so in einem Bereich, wo man sagen muss, das macht eigentlich noch keine Symptome. Über 160 zu 100, das wäre so die Grenze, wo ich sagen würde, okay, das wäre vereinbar mit Symptomen. Mhm. Ja. Aber alles, was drunter ist, ist eigentlich noch, sag mal, in einem Gebiet, wo man sagt, eine Grauzone, eher keine Symptome.
Ja, dann hat man das gemacht, was man da noch machen konnte, nämlich den Blutzucker gemessen mit so einem kleinen Selbstkontrollgerät. Ja,
das hatten die vor Ort.
Das hatten die vor Ort.
Okay, das ist ja schon sophisticated.
Ja, ne? Absolut. Mhm. Da kommt bei raus, ein Blutzucker von 422 hat das Gerät angezeigt.
Nein, okay, ja. Der ist deutlich zu hoch.
Ja, nachdem wir so viel über Niere und Elektrolytstörungen gesprochen haben, müssen wir doch heute mal ein bisschen über hohen Blutzucker sprechen.
Mal ein Heimspiel für dich machen.
Ja, genau.
Okay, also es ist eine, wir würden erstmal sagen, es ist eine Hyperglykämie, bevor man dem irgendein diagnostisches Label gibt. Und die Frage ist natürlich, du hast gesagt, sie ist 50.
Ja.
Ist sie schlank, ist sie beleibt?
Also ich sag mal, sie ist nicht ganz schlank, aber sie ist jetzt, ich würde so beim Reinkommen, würde ich nicht sagen, oh, guck mal, die ist deutlich übergewichtig.
Okay.
Ein Ticken schon, also ich sag mal, vielleicht ist der Body Mass Index 27 oder 28.
Also nicht schlimm.
Nicht schlimm.
Du hast sie sicher da ja dann gefragt, ob sie in letzter Zeit ein ausgeprägtes Durstgefühl gehabt hätte und viel zum Klo gegangen ist, solche Sachen. Also hat sie eine osmotische Diurese vom Zucker?
Berichtet sie gar nichts
berichtet
davon.
Berichtet sie gar nicht, okay. So dass man nicht sagen könnte, der Zucker besteht schon lange. Der erhöhte Zucker.
Das ist eine gute Frage. Da werden wir gleich noch drüber zu reden haben, wie wir dann rauskriegen, ob das schon lange oder noch nicht so lange besteht. In der Situation, ne, ist es eine die ist da eigentlich bei der Arbeit. Die Situation ist ein bisschen unübersichtlich. Der Zucker ist richtig dolle zu hoch. Sie ist nicht in der Hausarztpraxis oder beim Diabetologen, sondern da hat man einfach mal 112 angerufen und sie ins Krankenhaus gebracht.
Ja.
Die Frage ist ja, wie lange hat sie das schon? Ist das jetzt gerade heute passiert oder vielleicht 2 Wochen? Gibt es einen Parameter, der dir vielleicht ein bisschen weiterhelfen könnte, wie lange sie das schon hat?
Also wenn ich Blut abnehme, habe ich 1C.
Ja.
Dann würde ich gucken. Da hat man ja zumindest, glaube ich, so 6 Wochen, kann man so ungefähr einschätzen.
Ja, länger, 12.
12 sogar,
ja,
okay.
Also der HbA1c gibt ganz gut so die letzten 90 Tage wieder. Mhm. Man sagt, dass die letzten 4 Wochen repräsentieren ungefähr die Hälfte des HbA1cs. Also die letzten 4 Wochen sind stärker im HbA1c drin als der Teil davor. Aber der HbA1c im Krankenhaus war 13,6.
Okay, viel zu hoch.
Mhm.
Nee, also der ist ja so für eine 50-Jährige, also normal wäre ja bis 6 so in dem Dreh. Ne? Also das heißt, sie hat schon länger zu hohe Zuckerwerte im Blut.
Ja, und zwar deutlich. Ne?
Ja.
Also wenn man sagt, es gibt immer so eine schöne Tabelle, die ich mir dann raussuche, wo die geguckt haben, mittlerer im HbA1c, was für mittleren Blutzuckerwerten entspricht das? Und dann kann man sagen, also ein HbA1c von 13 dürfte einem mittleren Blutzucker so um 340 mittlerer Blutzucker entsprechen. Mhm. Und zwar innerhalb der letzten 90 Tage.
Mhm.
Das ist ja
knackig zu hoch.
Das ist knackig zu hoch. Mhm. Und eigentlich würden wir ja erwarten, du hast gefragt, hat sie Zeichen von der osmotischen Diurese, also hat sie viel Durst, viel Wasser lassen. Dass sie das so wenig berichtet, das erlebe ich häufiger, dass Patienten mit solchen Befunden kommen und trotzdem wenig Symptome haben.
Das ist ja komisch, weißt du, weil also jetzt komme ich ja wieder als Nephrologe ins Spiel und würde sagen, die Nierenschwelle für Glukose liegt bei 180.
Mhm.
Nee, alles, was im Blut über 180 ist, wird in den Urin ausgeschieden. Das heißt, wenn man jetzt den Urinstix testet, müsste sie eigentlich eine Glukosurie haben.
Mhm.
Und wenn sie eine Glukosurie hat, dann hat sie natürlich auch einen osmotischen Zucker, der im Urin landet und der zieht Wasser mit sich.
Absolut. Ich erlebe die Situation.
Hat sie viel getrunken?
Also sie würde sagen, gar nicht so viel.
Mhm.
Also sie spricht so von guten 2 Litern, aber man solle ja auch viel trinken. Und ich erlebe diese Situation gar nicht so selten, dass jemand, wo man denkt, Mensch, das geht aber schon lange, warum hat die denn so gar keine Symptome? Und manchmal erlebt man erst, dass die Patienten wahrnehmen, dass sie Symptome haben, wenn es wieder besser geworden ist.
Ja.
Also die kommen dann nach 2 Wochen, wir reden nachher, seht ihr noch drüber, wie wir jetzt den Blutzucker senken. Und dann kommen die wieder, der Zucker ist plötzlich nicht mehr 300, sondern 170. Und die sagen, oha, also ich merke einen deutlichen Unterschied, ich habe mehr Kraft, muss wieder doch weniger trinken.
Mhm. Okay.
So, jetzt haben wir eine 50-jährige Frau mit dem plötzlich, oder zumindest nicht plötzlich, aber mit einem sehr hohen Blutzucker, die darunter symptomatisch ist, also ihr den Schwindel und die Sehstörung, die übrigens nach der Fahrt ins Krankenhaus schon besser waren. In der Notaufnahme ist schon geschildert, dass die Beschwerden eigentlich wieder weg waren mit dem verschwommenen Sehen. Was kommt jetzt? Kommen wir auf die Frage, was kann denn das alles sein? Und ich habe gedacht, wir nehmen mal unsere Tradition von Tante Piaf auf und gucken mal an, Diabetes, hohe Blutzuckerwerte. Auf was kommen wir denn so, wenn wir uns Tante Pia angucken?
Okay.
Fangen wir doch mal an. Toxisch, medikamentös.
Toxisch, medikamentös. Also hat sie Cortisonpräparate eingenommen?
Wichtige Frage. Nee, hat sie nicht. Aber das genau Cortison?
Wäre ja, das war eins der großen, was eine Zuckerstoffwechselstörung auslösen könnte. Nicht eventuell, mir als Nephrologen fällt natürlich noch ein, Thiazidartige Diuretika machen auch eine Verschlechterung des Zuckerstoffwechsels, wobei man sagen muss, in den jetzt üblichen Dosen, wir nehmen bis 25 Milligramm HCT, eigentlich ja nicht mehr. Ne? Früher, als man bis 50 oder noch mehr genommen hat, nicht?
Also steht immer noch drin, es steht im Beipackzettel drin von den Thiazinen. Also ich mache ja viel auch Blutdruckbehandlung, weil viele meiner Patienten hohen Blutdruck haben, aber eine relevante Verschlechterung der Stoffwechsellage, wenn man dem ein Thiazid dazu gibt, also ich würde jetzt sagen, es geht im Hintergrundrauschen unter, aber das ist wirklich sowas wie zu einer Entgleisung, also zu so hohen Blutzuckerwerten, wie die Patientin hat, passt es sicher gar nicht. Das Cortison locker.
Ja.
Ja, also das geht leicht.
Eins unserer Immunsuppressiva, die wir benutzen nach Nierentransplantation, Tacrolimus, Handelsname Prograf, das hat eine erhöhte Diabetes-Inzidenz. Mhm. Also das wäre noch so ein Medikament. Und auch Beta-Blockern haben eine erhöhte Diabetes-Inzidenz.
Ja, wo wenn man sich da die Daten anguckt, sozusagen ja, die Diabetes-Diagnose ist etwas häufiger darunter, aber dass du mit einem Beta-Blocker eine Entgleisung auslösen kannst, das glaube ich sicher nicht.
Okay.
Dann haben wir eins, das ist wahrscheinlich, das kommt bei dir nicht so häufig vor. Ich kannte die Substanzklasse auch vorher nicht gut, sind die neuen Immun-Checkpoint-Inhibitoren.
Ah, das stimmt. Oh, da habe ich sogar einen Fall gehabt.
Ja, stimmt. Also die sind ja mittlerweile in unterschiedlichen, bei den Onkologen, bei unterschiedlichen Karzinomerkrankungen spielen die eine feste Rolle. Also ein Vertreter wäre jetzt zum Beispiel Pembrolizumab.
Bei Lungen-CA.
Ja, genau.
Bronchial-CA.
Bronchial-CA. Und ich glaube, dass die Indikationen werden, glaube ich, weiten sich im Moment aus, ist meine Wahrnehmung. Und diese Substanzen können ja, im Prinzip machen die ganz viele unterschiedliche Arten von Entzündungen von auch endokrinen Drüsen.
Autoimmunphänomenen an endokrinen Drüsen.
Genau. Und also die Zahlen sind noch nicht so ganz bekannt, aber es gibt so eine grobe Idee, dass möglicherweise 1% aller Patienten, die das nehmen, sowas wie einen Typ-1-Diabetes bekommen.
Okay. Mhm.
Und für uns ganz beeindruckend, also für uns als Diabetologen ist sehr beeindruckend, dass dieser Typ-1-Diabetes hat eine so rasche Progredienz, die sind so schnell im absoluten Insulinmangel, viel schneller, als wir das sonst wir sehen ja auch junge Leute mit irgendwie 19, wo der Hausarzt anruft, ich sag mal, nachmittags um 5:30, junger Mann mit Ketonemurin und viel Durst, viel Wasser lassen. Wenn man den jetzt erst am nächsten Morgen sehen würde, weil das gar nicht anders geht, passiert eigentlich gar nichts. Wenn du das mit so einem Patienten unter den Checkpoint-Inhibitoren machen, die liegen noch in der Nacht mit einer Ketoazidose auf der Intensivstation.
Okay.
Also die muss man ganz, ganz rasch angucken. Also das wäre noch so eine neue Gruppe von Medikamenten, die das machen. Haben auch die Onkologen jetzt erst neu lernen müssen. Mhm. Machen, glaube ich, auch noch, bin jetzt ja nicht Endokrinologe, aber die machen Hypophysitis, die machen unterschiedliche Arten von
interstitielle Nephritis hatte ich und Hepatitis.
Ja. Thyreoiditis, also
sozusagen ist auch dabei.
Also das ist, das werden wir vermutlich mal in der Zukunft noch viel häufiger sehen.
Ja.
Ja, dann ist mir noch sowas indirekt toxisch. Also ich weiß gar nicht, ob das toxisch ist, aber mir fiel zum Beispiel noch Hämochromatose ein.
Bronzediabetes. Okay, ist das toxisch?
Ja, das weiß ich. Also ich habe überlegt,
kommt es da nicht zu einer Zerstörung der Inselzellen durch Eisenablagerung?
Na, die kriegen ja, ist mir nicicht ganz klar.
Also eine Fibrose wahrscheinlich.
Ne? Ja. Ich war mir nicht so ganz sicher, in welche Gruppe gehört das eigentlich bei Tante Piaf.
Also zum Beispiel angeboren.
Ja.
Das ist ja eine angeborene
Erkrankung. Das stimmt.
Aber hätte man es unterordnen können.
Ja, wir können ja nachher nochmal darauf zurückkommen, weil das ist zum Beispiel eine Zahl, also früher, als ich noch Bücher angeguckt und ich mir alle paar Jahre mal den Harrison neu gekauft habe, dann standen da so Zahlen drin wie, dass 10% aller Typ-2-Diabetiker einen nicht erkannten oder nicht als solchen identifizierten Bronzediabetes hätten. Und das hat dazu geführt, dass wir mal in Hamburg mit den Diabetes-Schwerpunktpraxen mal ein Jahr lang
Ferritin gemessen.
Ja, wir haben Screening gemacht und haben bei allen Patienten
Transferinsättigung
gemessen, weil das wäre sozusagen der Suchtest dafür. Mhm. Und ich glaube, wir haben, weiß ich nicht, 2 Menschen gefunden.
Ja.
Und offensichtlich war das so derselbe Effekt. Dieses Kapitel im Harrison hat jemand geschrieben, der in einer Spezialambulanz gearbeitet hat. Und bei dem ist das dann wieder ganz häufig. Ne?
Ah, Availability Bias.
Ja, genau.
Wo wir beim Thema wären.
Aber es ist was, woran man zumindest gelegentlich mal denken kann. Ja, dann machen wir doch weiter. Autoimmun.
Autoimmun, also Typ 1 Diabetes. Ja. ein Selbstgänger.
Ja.
Aber ich erzähle dir nochmal, ich habe vor ein paar Wochen durch Zufall einen total spannenden Fall im New England Journal. Also da wird ja immer diese große Falldiskussion, die nur so über 10 Seiten geht oder so, gibt es ja da schon eigentlich schon traditionell seit Jahrzehnten. Und da hatten sie eine 46-jährige Frau, bei der ein Typ-2-Diabetes diagnostiziert worden ist und wo dann über die Verlaufszeit, das war 5 Jahre, die sie beschrieben haben, der Insulinbedarf massiv zugenommen hat.
Okay.
Und zwar, und dann war das nachher so, dass sie bis zu 500 Einheiten Insulin pro Kilogramm Körpergewicht bekommen musste, damit der Zucker einigermaßen, und das HbA1c schwankte immer so zwischen 11 und 13. Aber warum ich es erzähle, wir sind ja bei der Kategorie Autoimmun, ist, was letztendlich als Diagnose rauskam, war Insulinrezeptor-Antikörper.
Wow.
Und die haben beschrieben, diese Art der Erkrankung in Typ 1 und Typ 2, haben sie das Unterschied, also nicht Diabetes Typ 1, sondern diese Erkrankung in 1 und 2. Und zwar kannst du finden, Antikörper gegen Insulin direkt, also nicht gegen gespritztes Schweineinsulin, Protamin oder was ihr den Leuten da alles gebt, ne? Sondern gegen ein eigenes Insulin gibt es Antikörper und es gibt eben Antikörper gegen den Rezeptor. Ne? Und die hatte so eine Erkrankung. Und das war extrem, also dann wurde die immunsuppressiv behandelt mit Cortison, Rituximab, also Cortison, ne? Also nicht sehr intuitiv, ne? Cortison, Rituximab, Cyclophosphamid, um das dann wegzukriegen. Die hat im Laufe dieser 5 Jahre so eine Lipodystrophie entwickelt und wog anfangs irgendwie sowas wie 120 Kilo und zum Schluss noch 48 Kilo. Kann ich dir nur empfehlen, ein unglaublicher Fall, ne, dir fällt den Unterkiefer runter, was die da alles diskutieren. Die diskutieren dann natürlich auch die Differentialdiagnose der Lipodystrophien, weißt du, davon habe ich noch nie was gehört, von diesen Erkrankungen, die es da gibt. Ja, die gibt es erworben und genetisch und so, ne, und du denkst irgendwie, oh Gott, ne, was man alles wissen kann und was die wissen und was ich nicht weiß. Ne?
Ja, an diesen Insulinresistenzsyndrom hat früher ganz viel der Manfred Dreyer geforscht, der ja viele Jahre mein Chef war in der Diabetesabteilung im Krankenhaus Britannien. Genau, den kennen wir beide gut und ja, der hat früher daran geforscht.
Also Autoimmun, es gibt auch Antikörper gegen Insulin und Antikörper gegen Insulinrezeptor, kann ich dazu beitragen.
Genau, ich würde dazu beitragen, bitte nicht danach suchen. Das ist eine
Es wurde auch fairerweise gesagt, es sei sehr selten.
Ich glaube, sehr, sehr selten trifft es besser. Dann sind wir bei der Kategorie neoplastisch.
Pankreaskarzinom und dann Pankreoprever-Diabetes wäre eine Sache, die mir einfällt. Und das andere, was ist eigentlich mit einem Glucagonom?
Ja, da werden wir auch ganz wahnsinnig berühmt. Also ich weiß, dass es diese Krankheit theoretisch gibt, aber ich weiß nicht, ob irgendjemand die jemals gesehen hat, außer vielleicht in ganz spezialisierten Einrichtungen. Beim Pankreaskarzinom würde ich noch eine Geschichte beitragen wollen, die mir passiert ist. Ich hatte ja sozusagen, habe erst Diabetologie gemacht im Krankenhaus Britannien bei Herrn Dreyer, den wir gerade erwähnt haben, und bin dann ins Krankenhaus Maria Hilf in Hamburg-Harburg gegangen und war da aber natürlich, als ich da ankam, galt ich als der Spezialist für Diabetes. Und dann haben wir da aufgenommen eine 60-jährige Frau, schlanke Person, die einen ganz klassischen Typ-1-Diabetes manifestiert hat. Vermehrt, also innerhalb von wenigen Wochen viel Durst, viel Wasser lassen, ungewollte Gewichtsabnahme, Ketonbildung, so, und ich habe ein bisschen geschlaubergert und habe den Kollegen erklärt, ja, es ist selten, aber natürlich gibt es auch Typ-1-Diabetes in dem Lebensalter. Das stimmt auch. Und zu der Zeit war aber ein geschätzter Kollege von mir dabei, seine Fähigkeiten in der Duplexsonographie der Nierenarterien auszuweiten und hat immer Ausschau gehalten nach schlanken Patienten, die er sozusagen nachmittags nach Feierabend nochmal an sein Ultraschallgerät legen konnte und nahm diese Frau mit und kam mit der Botschaft zurück, dass die einen Pankreastumor hat. Was, glaube ich, bei mir seitdem und ich glaube auch insgesamt zum guten Stil gehört, bei Leuten, wo das Alter für die Typ-1-Manifestation so gar nicht passen mag, einmal eine Bildgebung vom Pankreas zu machen, da einmal danach zu gucken, ist total selten. Aber wenn man es übersieht, ist es irgendwie doof.
Naja, aber es ist seltener als das Glucagonom. Insofern scheint mir das gerechtfertigt.
Ja, und es ist ein seltener und es ist ein einfacher Test, nicht? Also ein Ultraschall vom Abdomen reicht in aller Regel aus. Traumatisch?
Ich glaube, jede Stressreaktion kann eine Hyperglykämie auslösen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn jemand einen schweren Unfall hat, dass das auch eine Hyperglykämie macht. Aber ich weiß nicht, ob das ist, was wir, was wir jetzt suchen.
Also ich kenne ein oder zwei Patienten jetzt in, weiß ich nicht, auch schon 30 Jahren, die bei einem Verkehrsunfall das Lenkrad in den Bauch bekommen haben, also die ein stumpfes Bauchtrauma bekommen haben mit einer direkten Schädigung des Pankreas. Und sozusagen zumindest war das die Vermutung, auf der Basis auch einen Diabetes entwickelt haben.
Ach ehrlich?
Also kannst du es mechanisch schädigen. Das ist ja ein extrem empfindliches Organ. Deswegen sind ja auch die Transplantationen so kompliziert, weil das ja im Prinzip ein ganz weiches, fettiges,
schnell zerfallendes
Gewebe ist. Ja. Ich weiß nicht, ob der Mechanismus dann so geht, dass du dadurch eine Pankreatitis ausgelöst hast durch das Trauma und damit sozusagen die Beta-Zellen kaputt gehen. Aber ja, das.
Und es ist nicht wie eine Apoplexie, dass man sich das wieder erholt nach so einem Trauma und irgendwie 6 Wochen später gibt es wieder Insulin im Angebot? Oder?
Also ich glaube, das Problem ist, wenn die Beta-Zellen da sozusagen, also ich meine, das sind ja. Also die Lipasen und Amylasen, was da so alles gebildet werden, wenn das stellt sich ja nicht wieder her. Mhm. Wir kennen das ja auch von den Patienten mit einer akuten
Pankreatitis.
Ja. Ich habe in dieser Woche eine Patientin gesehen, die 8 Wochen im Krankenhaus war, die eine akute nekrotisierende Pankreatitis hatte, bei der eben auch schlagartig dann noch während des Aufenthaltes ein Diabetes eingesetzt hatte, eben auch dann ein Pankreoprivadiabetes ist, aber sofort insulinpflichtig war. Endokrin.
Endokrin ist natürlich ein Blumenstrauß, nicht? Da freut man sich ja richtig drüber über diese Kategorie, nicht? Das geht ja los mit Cushing, ne? Cushing-Syndrom. Erhöhte Zuckerwerte machen Akromegalie, also ne, zu viel Wachstumshormon, aber auch sowas wie eine Hyperthyreose, Pheochromozytom. Ne? Ein Pheochromozytom macht erhöhte Zuckerwerte. Also da, sagen wir, Diabetes selber ist ja auch eine endokrine Erkrankung.
Genau, Typ 2 Diabetes, glaube ich, gehört, muss man zumindest in die Richtung auch mit damit einkategorisieren.
Also, Endokrinologen behandeln doch auch Diabetes. Ne?
Absolut. Und ich habe gelernt, war ich erstaunt, sowohl Hypo- als auch Hyperthyreose können Diabetes machen.
Okay, Hypo auch.
Hypo auch.
Okay.
Dann kommen so ganz seltene Sachen, also beim Glucagonom waren wir schon, aber auch ein Somatostatinom, also noch viel seltener, also nur so, was es so gibt. Dann habe ich gelernt, das wusste ich nicht, ein Hyperaldosteronismus kann Diabetes verursachen.
Ehrlich?
Da bist du eher im Spiel.
Ja, also die sehe ich ja also mal relativ regelmäßig, muss man sagen, das ist mir noch nie aufgefallen, dass die erhöhte Zuckerwerte haben.
Und eins fehlt noch.
Eins fehlt.
Deine Frau, die an dieser Stelle erwähnt sein möchte.
Ach so, Schwangerschaftsdiabetes.
Ja, Schwangerschaftsdiabetes.
Okay, das ist für dich eine hormonelle Erkrankung.
Ja, das ist insofern eine hormonelle Erkrankung, als dass die Patientin ja durch das, also wir gehen ja davon aus, dass das Frauen sind mit einer Prädisposition für Typ 2 Diabetes.
Ich dachte eigentlich, das wäre Insulinresistenz, warum die dann
Diabetes
bekommen.
Ja, die Insulinresistenz entsteht aber durch ein kontrainsulinäres Hormon, nämlich über das humane Plazenta-Laktogen.
Okay.
Das humane Plazenta-Laktogen steigt so ab der 20., 22. Schwangerschaftswoche an. Und alle Frauen müssen im Mittel ungefähr doppelt so viel Insulin am Ende produzieren wie am Anfang. Das ist im Prinzip eine physiologische Insulinresistenz, die dadurch entsteht. Und so, weiß ich nicht, 6-8% der Frauen bekommen das nicht so gut hin, sodass erhöhte Blutzuckerwerte auftreten. Also ich finde es eindeutig eine,
Hormonelle.
Es ist eine hormonelle Ursache. Psychosomatisch?
Also gibt's Leute, die sich Glucose irgendwie applizieren als Krankheitsbedürfnis?
Habe ich noch nicht erlebt. Ne? Das Gegenteil gibt es gelegentlich.
Ne? Also Insulinspritzen?
Ja, genau. Insulinspritzen oder Sulfonylharnstoffe einnehmen, also um Unterzuckerung auszulösen. Ja. Also Hypoglykämia factitia. Immer die Differentialdiagnose ist dann immer das Insulinom. Ist jetzt heute nicht unser Thema. Wir reden nicht über Hypos, wir reden über hohe Zuckerwerte. Ja. Aber also psychosomatisch ist mir nichts dazu eingefallen. Ne? Das hat ja auch das ist ja auch schwierig, das zu machen, ne? Weil du kannst, der hohe Blutzucker, wenn du jetzt ein Glucose-IV geben würdest, hält ja nicht lang an.
Das stimmt.
Ja, also das ist so, du kannst nicht wie sonst, du spritzt dir Insulin, das wirkt 5 Stunden, dann machst du eine Unterzuckerung, landest im Krankenhaus.
Da musst gleich weg.
Ne? Genau, da musst in den 3 Minuten danach müsst du zufällig immer den Blutzucker messen. Infektiös.
Also Infektionen des Pankreas, Mumps, Röteln, sowas würde mir einfallen.
Zytomegalie kann das machen?
Ja, genau. Ne? Die Herpesgruppe. Weiß nicht, ob Epstein-Barr, das könnte ich jetzt nicht sagen, ob das auch dabei ist.
Habe ich nicht gefunden. Ich habe das nachgeschaut. Epstein-Barr war nicht dabei.
Okay.
Mhm. Da ist natürlich immer auch schwierig zu sagen, was ist sozusagen eine kausale infektiöse Ursache, weil natürlich alle Menschen, die eine schwere Entzündung haben, kann alleine dadurch Fieber und der Infekt macht eine Insulinresistenz.
Ja.
Und wir haben ja nicht wenig Patienten zum Beispiel in der Sepsis hohe Blutzuckerwerte haben,
genau.
Aber weder davor noch danach einen Diabetes haben.
Ja.
Also da ist es sozusagen das Infektgeschehen selber oder das generalisierte inflammatorische Geschehen. Ja. Mhm. Ja, dann kommen wir zur spannenden Kategorie angeboren.
Also fasst ihr diese Modis, fasst ihr das unter?
Das würde ich als angeboren bezeichnen. Unter,
ja, ne? Ja. Okay, das ist ein genetischer Defekt. Ne?
Das ist ein genetischer Defekt.
Da seid ihr auch schon weiter und könnt das nochmal unterteilen. Da gibt es ja mehrere, glaube ich. Ne?
Es gibt mehrere Typen, wobei sozusagen diese Einteilung der Typen, die ich immer sehr praktisch fand. Und
vielleicht müssen wir einmal sagen, sag doch mal was zu Modi,
genau,
die Abkürzung.
Also, genau, heißt Maturity Onset Diabetes of the Young People. Mhm. Also es ist ein Diabetes, der klinisch sind das häufig schlanke Menschen, die nur leicht erhöhte Blutzuckerwerte haben und häufig fällt das zufällig auf bei irgendwelchen Routineuntersuchungen. Wir waren beim letzten Mal schon bei der Musterung, waren Beispiel da früher damals, oder bei irgendeinem Check-up oder OP und dann ist der nüchtern Blutzucker 130. Und dann guckt man nach und dann ist der HbA1c 6,1. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass die in aller Regel relativ wenig Progredienz haben. Die schreiten nicht schnell fort. Bei dem jugendlichen Alter und dem schlanken Habitus denkt man leicht an Typ-1-Diabetes. Ist es dann aber eben nicht, der schreitet nicht so schnell fort und man findet in aller Regel einen deutlichen Erbbezug. Also man findet
in der Familie.
Ja. Es gibt ein paar Definitionen dann für den Modi-Diabetes, die müssen wir jetzt nicht alle nennen, aber zum Beispiel, dass sozusagen diese Art von Diabetes in 2 oder 3 Generationen aufgetreten ist, ist ein Diagnosekriterium. Man würde Antikörper untersuchen, um Typ-1-Diabetes auszuschließen. Aber das klinische Bild ist relativ eindrucksvoll oder relativ eindeutig. Man hat die früher unterschieden in diese unterschiedlichen Gruppen. Als ich die gerade gelernt hatte, hat man diese Klassifikation abgeschafft und benennt sie jetzt nach den Gendefekten, in denen sie auftreten. Ja. Das Spannende daran ist, das sind halt monogenetische Diabetesformen. Das heißt, man weiß, wo Gendefekte sind, die entweder eine Insulinresistenz oder eine Insulinsekretionsstörung auslösen können. Und das kann man mit einem Gentest, wenn die klinische Wahrscheinlichkeit hoch ist, kann man einen Gentest machen, um das zu untersuchen.
Okay.
Mhm. Und dann unterscheidet sich auch ein bisschen die Art der Behandlung.
Ich habe mich gefragt, wo packt ihr das polyzystische Ovar-Syndrom hin?
Tja, die Frage ist ja, also ich sage jetzt mal fast die etwas despektierliche Frage, ist das eine Krankheit? Wir kommen auf die Definition der Frage von der Krankheit. Also bei Frauen mit einem polyzystischen Ovarialsyndrom fallen ja in aller Regel dadurch auf, wenn die schwanger werden wollen und das nicht gelingt. Mhm. In dem Sinne hat es sicherlich an der Stelle auf jeden Fall Krankheitswert. Aber wenn das nicht so ist, also sind Frauen, die haben keinen normalen Zyklus, es findet kein Eisprung statt. Und der nicht stattgefundene Eisprung führt dann eben zu zahlreichen Follikeln in den Ovarien.
Ich dachte, dass sie auch hormonell am anders konstituiert sind. Sie haben eine Virilisierung. Die haben ja häufig irgendwie einen männlichen Haarwuchs.
Ja, sie haben häufig, also ein Kriterium wäre eine Hyperandrogenämie.
Ja.
Und die Insulinresistenz ist auch ein Teil der Diagnosekriterien. Aber es gibt auch noch es gibt unterschiedliche Klassifikationen, die Diagnose PCO-Syndrom machen. Also man ist sich nicht so ganz, auch schon die Definition der Krankheit ist nicht ganz einheitlich.
Okay, weil die landen gelegentlich bei mir, weil sie eben auch manchmal Hochdruck haben.
Ja.
Ich habe mich immer gefragt, ist das jetzt ein genetischer Defekt, den die haben, dass sie deswegen sagen wir, mehr Androgene produzieren? Oder was ist die Ursache?
Ich wüsste keinen Gendefekt. Aber wir sehen die Frauen halt überwiegend da. Also die sind häufig bei den Endokrinologen.
Ja.
Wir sehen die häufig bei uns in der Kooperation mit unseren Kolleginnen von den Frauenärztinnen, weil die sozusagen, also mit denen arbeiten wir zusammen beim Thema Gestationsdiabetes und dann haben die eben Frauen, wo sie denken, die könnten PCO-Syndrom haben und die einen, um die Insulinresistenz zu messen, brauchst du einen oralen Glukose-Toleranz-Test mit gleichzeitiger Insulinbestimmung. Und das ist dann das, was wir für die machen. Mhm. Eine mögliche Behandlung dann zum Beispiel ist eine Metformintherapie.
Okay. Mhm.
Fällt dir noch was ein zu angeboren?
So erstmal nicht.
Es gibt eine relativ seltene Diabetesart MIDD, das ist ein mitochondrialer Diabetes mit Taubheit. Das sind Patienten, die...
Noch nie gehört. Was ziehst du denn jetzt aus dem Ärmel?
Ich dachte, ich muss auch mal seltene Sachen aus dem Ärmel ziehen.
MIDD.
MIDD.
Sehr schön.
Genau, das letzte D steht für Deafness. Ich ziehe das deswegen aus der Tasche. Ich hatte das irgendwann schon mal gehört und seit kurzem betreue ich einen Patienten damit. wobei ich die Diagnose nicht gestellt habe, sondern der ist aus Lübeck gekommen und die Kollegen von dort haben die Diagnose gestellt. Und man kann an sowas denken, wenn es eben die Kombination gibt. Das sind auch jüngere Leute, die den Diabetes entwickeln und parallel sich eine verschlechternde Hörstörung, also die wirklich in Richtung schwerer Hörstörung unterwegs sind. Dann kann man das vermuten und da gibt es auch einen Gentest dafür.
Okay, das ist mitochondrialer Infekt?
Ja, genau.
Ist ein Defekt?
Genau.
Okay, weil ich dachte, dass die häufig mit muskulären Problemen symptomatisch werden, diese Leute. Also es gibt ja den Begriff der mitochondrialen Myopathie aus meiner Neurologenzeit vor vielen Dekaden. Da haben wir sowas dann immer getestet und da gab es mitochondriale Myopathien.
Ich glaube, das ist einfach, es ist auch eine Störung auf der Ebene der Mitochondrien, aber an einer anderen Stelle.
Okay.
Also das ist diese Patienten haben keine, ich habe das nochmal gelesen, Muskelbeschwerden habe ich gar nicht da gefunden. Gut. Ja, vaskulär,
hohe Zuckerwerte.
Nicht wirklich, ne?
Nee, ne, fällt mir nicht
schlau. Ist mir auch nichts Schlaues eingefallen. Nein. Und auch beim Nachlesen nicht. So, nun haben wir diese Patientin. Jetzt ist die Frage, wo gehört die denn hier rein? Wir haben jetzt zahlreich, war übrigens, muss ich sagen, auch für mich, ich mache jetzt lange Jahre Diabetologie, aber ich habe eine Tante-Piaf-Liste für erhöhte Blutzuckerwerte, habe ich mir noch nie gemacht und war nennenswert beeindruckt, an was für Störungen ich gedacht habe und die ich herausgefunden habe, an die ich noch sonst nicht gedacht habe.
Ja, wir arbeiten ja gerne reflexmäßig, ne? Mhm. Und der erste Reflex ist ja eine 50-Jährige mit hohen Zuckerwerten, die hat doch Typ-2-Diabetes.
Genau. Ne?
Das wird ja der Häufigkeit nach auch richtig sein, so zu denken. Ne? Und da muss ja irgendwas jetzt kommen, was das Bild stört, ne? Damit man anfängt, eine Liste zu machen, oder?
Also, na klar. Also mein eigener Availability Bias über 30 Jahre Diabetologie führte dazu, dass diese Liste sich in meinem Denken eingeengt hat.
Klar.
Und sie ist jetzt nochmal größer geworden. Ich bin ganz dankbar dafür. Ich habe erst gedacht, jetzt reden wir nur über hohen Blutzucker und war aber ganz beeindruckt, was da doch so alles
an
Differentialdiagnosen drinsteckt.
In Frage kommt, ne?
Genau, ja. Die man zumindest einmal, wenn es einem komisch vorkommt, wenn es Muster nicht passt, irgendwie spätestens dann sollte man einmal nur auf die Liste gucken, kann das vielleicht auch was ganz anderes sein oder andere Ursache haben. Jetzt ist ja die Frage, und das ist sozusagen der zweite kürzere Teil, den ich nochmal besprechen würde mit dir, ist, es ist was Spannendes passiert in dem Krankenhaus. Also die Patientin ist in das Krankenhaus reingegangen mit 0 Medikamenten. Und jetzt zähle ich mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Substanzklassen hat die Patientin das Krankenhaus wieder verlassen. Und sie hat dabei keinen Bluthochdruck. Also sind keine Antihypertensive dazugekommen. Der Blutdruck war im weiteren Verlauf, sie hatte ja initial erhöhten Blutdruck, waren die Blutdruckwerte normal.
Das würde mir ja schon auffallen, weil die Koinzidenz von Typ-2-Diabetes und Bluthochdruck ist ja enorm. Also das sind ja über 90% der Typ-2-Diabetiker haben bei Diagnosestellung auch schon einen hohen Blutdruck. Also das wäre schon so eine Sache, wo ich ins Nachdenken käme. Ist das ein normaler Typ-2-Diabetes?
Naja, ich weiß, ehrlich gesagt bin ich mir aber auch nicht sicher, ob ein stationärer Krankenhausaufenthalt von wenigen Tagen, ich gucke mal schnell, wie lange die da war, ob das der adäquate, war 3 Tage da.
3.
Ob das der adäquate Ort ist, um sauber die Diagnose oder den Ausschluss eines Bluthochdrucks führen zu können.
Aber ist das der adäquate Ort, innerhalb von 3 Tagen 6 Medikamente anzusetzen?
Siehst du, das wollte ich ja gerne gerade mal mit dir diskutieren. Ich sag mal kurz, was sie bekommen hat. Also sie hat eine intensivierte Insulintherapie bekommen, also ein Basalinsulin und Insulin zu den Mahlzeiten zur Korrektur. Sie hat Metformin dazu bekommen, sie hat einen SGLT2-Inhibitor dazu bekommen, sie hat einen GLP-1-Agonisten dazu bekommen, das ist jetzt die Diabetes-Medikation und dann hat sie einen CSE-Hemmer bekommen und einen Protonenpumpen-Inhibitor.
Da habe ich ja drauf gewartet,
genau.
Weil jeder kriegt beim Krankenhaus Aufenthalt. Sie kriegen so viele Medikamente, wir müssen ihren Magen schützen. Ich glaube, dafür gibt es keine einzige Studie, die das gezeigt hat, dass das wirklich das Konzept aufgeht.
Also
sie kommen alle mit Patronen aus dem Krankenhaus. Ne?
Also wir haben ja schon einmal darüber gelästert hier in der ersten Folge.
Tatsächlich.
Und haben ja sozusagen, oder in der zweiten Folge, wo ich ja gelernt habe, wie setzt man diese Protonenpumpenhemmer wieder ab, wo ich erzählt habe, dass ich den Patienten immer sage, das brauchten sie im Krankenhaus nur, weil das Essen da so schlecht ist. Da habe ich harte Kritik von meiner Frau eingesammelt, weil die in einem Krankenhaus unter anderem fürs Essen zuständig ist. Musste ich Abbitte leisten. Aber ich habe eben für diese Folge, nachdem das hier auch ein Protonenpumpenhemmer war, habe ich gesagt, okay, jetzt gucke ich mal die Evidenz nach. Gibt es Evidenz? Es geht im Prinzip immer um Stressulkusprophylaxe. Gibt es Evidenz für den normalen Krankenhauspatienten oder Patientin, nicht auf der Intensivstation und nicht und intraoperativ. Und man muss sagen, die Datenlage dafür ist null. Ja, es gibt überhaupt keinen Anhalt, dass so das irgendein, ja, mhm. Ich habe gedacht, ich muss das nochmal einmal seriös nachgucken, weil es so, alles, was du findest, sind Patienten auf Intensivstationen.
Ja. Okay.
Und auch da sind es eigentlich nicht alle, die es brauchen.
Ja.
Also dieses, dass das alle bekommen, ist völlig übertrieben.
Ja, ne?
Okay. Dann machen wir das zweite.
Aber du weißt ja, auch das ist ja einer unserer typischen Denkfehler, die wir total lieben. Wir lieben ja Action Bias.
Ja.
Nicht? Und was machen ist besser als nichts zu machen,
genau.
Denken wir immer. Ne?
Dann, genau, und ich glaube, dass die Diabetesmedikation Ausdruck von diesem Action Bias ist. Also wir geben alles, was wir haben. Es bleibt ja wenig übrig. Ne? Also nach Insulin, Metformin, SGLT2 und GLP-1, also es fehlt eigentlich nur ein Sulfonylharnstoff, der, glaube ich, jetzt sicherlich an dieser Stelle bei der schweren Entgleisung nicht das richtige Medikament ist. Aber sonst ist ja alles gegeben, was wir haben.
Gebt ihr eigentlich noch Glitazone oder sind die völlig?
Die sind komplett raus.
Ja.
Sind ja auch also der eine hat keine Zulassung mehr in der EU und der zweite wird nicht erstattet durch gesetzliche Krankenkassen.
Ah, okay. Weil der Fall, von dem ich dir erzählt habe, der im New England Journal stand, die Frau hat unter anderem dann auch noch Pioglitazon dazu bekommen.
Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das wäre eine der seltenen Situationen, wo ich daran denken würde. Ansonsten haben wir ja durch Studien festgestellt, dass die Patienten unter diesen Substanzen vermehrt sterben.
Nee, und mit Herzproblemen und Wasserretinieren und diese Geschichten.
Ja.
Ne?
Ja. Ja, und tot durch Sterben. Also das war jetzt nicht nur Herzinsuffizienz dazu, sondern das waren wirklich richtig, richtig schlechte Ergebnisse und die hat man einfach diese Substanzklasse beendet.
Was mich wundert ist, wenn du jetzt Metformin gibst, ne, wann würdest du einen Effekt erwarten? Mhm. Du könntest ja nicht in 3 Tagen sagen, das Medikament reicht nicht aus, wir müssen ihnen das nächste dazugeben.
Genau. Also ich glaube, dass das Metformin zumindest primär in dieser Situation nicht das Problem der Patientin löst. Ist, glaube ich, trotzdem ein gutes und richtiges Medikament für die Patientin. Aber ich würde sagen, 2 bis 3 Wochen, um wirklich beurteilen zu können, wie groß ist der Effekt von Metformin.
Und die nächste Frage, die ich hätte, ist, du hast ja gesagt, dass sie bei Aufnahme im Krankenhaus war sie beschwerdefrei. Ist das nicht eine Situation, wo man dann eigentlich sagen kann, ich habe Zeit, den Zucker einzustellen und sie könnte zum ambulanten Diabetologen überwiesen werden und der macht dann sozusagen stufenweise die Medikation?
Ja, das wäre sicherlich eine Option. Ich glaube, dass es schwer erträglich ist, Patienten mit einem Blutzuckerwert von über 400 oder 350er Werten aus dem Krankenhaus zu entlassen und dann ambulant laufen zu lassen. Das, glaube ich, tut man sich schwer. Da würde ich mich auch schwer, ich glaube, deswegen war die Idee, wir nehmen die mal 2 Tage auf.
Was wäre denn das Risiko?
Das ist eine gute Frage.
Hyperosmolares Koma oder was würdest du befürchten?
Naja, würde ich eigentlich nicht befürchten. Ich glaube, es ist mehr so ein, wie sehe ich damit nach außen aus? Also wenn das Konzept schief geht, also jetzt mal, wann kriegt sie den Termin beim Diabetologen? Das muss sozusagen, die muss ja zeitnah angebunden werden, da müsste man eigentlich einen direkten Draht haben und die am nächsten Tag da unterbringen.
Ja.
Dann, glaube ich, könnte man das problemlos machen.
Ja.
Also wenn die Patientin zum Beispiel in dieser Situation bei mir gesessen hätte ich sie, glaube ich, erstmal, wir hätten erstmal was getan, um den Blutzucker ein bisschen zu senken, wir hätten dir ein bisschen Insulin gegeben.
Was werden sowas wie mit langwirksamem Insulin? Kann man sowas machen?
Damit könnte man anfangen, wenn sie so hohe Blutzuckerwerte hat und zumindest war sie symptomatisch mit verschwommenem Sehen, das kann man ja schon bei den hohen Blutzuckerwerten damit ganz gut unterbringen. Ich glaube, da hätten wir ein bisschen Normalinsulin gegeben und sie mal irgendwie 2, 3, 4 Stunden in der Praxis behalten und geguckt, dass wir den Blutzucker vielleicht eher so in so einem Bereich von 200, 220 kriegen. Und dann hätten wir die, glaube ich, laufen lassen und am nächsten Tag wieder gesehen. Die hätten wir sehr engmaschig angebunden.
Ja.
Ich glaube, es hat auch was damit zu tun. Ich habe gesagt, also um sie jetzt nicht ganz erkennbar zu machen für andere, sie kommt aus einem medizinischen Bereich, ist von dort aus ins Krankenhaus geschickt worden. Ich glaube, man wollte sozusagen auch sagen, um die kümmern wir uns jetzt erstmal. Das finde ich ist ja ein guter Gedanke. Und sie nicht sozusagen direkt sozusagen wieder
auf die Straße zu setzen.
Vor die Tür zu setzen.
Ja.
Aber man hat die Zeit natürlich genutzt, alles aus dem Repertoire zu holen. Was wäre die Botschaft? Also meine Botschaft wäre, ich glaube, ja, die braucht in der Situation Insulin, weil die muss aus dieser schweren Entgleisung raus. Insbesondere, weil wir wissen, dass sozusagen die hohe Glucose hat alleine eine Glucosetoxizität. Du kriegst die, also alle Medikamente wirken nicht vernünftig in der Höhe der Blutzuckerwerte.
Ah, okay.
Also meine Idee, und das ist das Konzept, an dem ich im Moment jetzt mit ihr arbeite, die ist jetzt durch das Insulin deutlich niedriger mit den Blutzuckerwerten. Das Insulin, das Metformin ist jetzt gerade so die zweite Woche jetzt am Start. Meine Hoffnung wäre, dass wir sozusagen aus dem Insulin weitestgehend rauskommen können. Sie kam jetzt aus dem Krankenhaus, war jetzt 3, 4 Tage zu Hause und hat Blutzuckerwerte um 100 gemessen.
Oh.
So, das
so heißt, schnell, so normal.
So schnell, so normal. Mhm. Das führt zu einer spannenden weiteren Frage. Was hat die Patientin denn vorher gemacht und was sagt die Patientin, was erzählt die Patientin selber? Und die Patientin selber sagt, ich habe mich in der Zeit davor schon ziemlich gehen lassen. Und dann schildert sie, was sie zu sich genommen hat.
Diätmäßig.
Ja, genau. Das meint, mit gehen lassen meinen die immer Diät. Also die hat einfach riesengroße Mengen Kohlenhydrate, gerne auch in flüssiger Form zu sich genommen, also in Softdrinks und Säften. Wenn die Leute das nicht mehr machen, führt das zu dramatischen Verbesserungen der Blutzuckerwerte, fast ohne Medikament.
Okay.
So. Und deswegen ist so mein Konzept, ist so ein bisschen zu gucken, also ich habe die Therapie jetzt erstmal im ersten Schritt hart abgerüstet. Mhm. Also ich habe den GLP-1-Agonisten rausgenommen, ich habe den SGLT-2-Inhibitor rausgenommen, beides Medikamente, die in der Situation für die Patientin keinen Benefit haben. Sie ist nicht herzkrank, sie ist nicht nierenkrank.
Ja, genau.
Also so. Und im Moment versuchen wir unter Metformin, habe ich drin gelassen und hoffe, dass wir sozusagen aus dem Insulin Schritt für Schritt raus können. Und was wir parallel machen, ist, dass wir halt eine Schulung machen der Patientin und eine Beratung, dass sie, also die hat vor Schreck jetzt, glaube ich, gar nichts mehr gegessen und getrunken. Das muss man wieder in, ich sag mal, noch geordneter Waren. Was ist gut, was ist nicht so gut, was darf sie, was sind gute Sachen in der Situation. Genau. Und sie selber kommt mit Vorschlägen, sie hätte die Idee, sich mehr zu bewegen. Ich schlage das immer selber kaum vor, wenn ich nicht aktiv gefragt werde. Sie hat es selber vorgeschlagen. Das ist bestimmt ein sehr gutes Konzept, was ihr nochmal hilft, wenn sie das tun mag. Und dann zu gucken, ob sie nicht vielleicht am Ende mit einer Metformin-Monotherapie das hinbekommt. Ich kenne solche Situationen, wo das gut gelingt.
Ja. Ich hätte noch eine Frage. In was für einer Abteilung war sie im Krankenhaus?
Also eine endokrinologisch-diabetologische Abteilung war mit dabei.
Tatsächlich?
Ja.
Okay. Weil, wenn jemand, waren es 4 Antidiabetiker oder sogar 5 Antidiabetiker?
4,
die sie bekommen. Ist da nicht die Gefahr, dass sie auch unterzuckert?
Ja, das sehen die, das ist natürlich in der Kürze der Zeit, in 3 Tagen, mit ein bisschen Basalinsulin und diesen Substanzen, die brauchen auch das Metformin auch. Der einmal wöchentlich gegebene GLP-1-Agonist braucht ja eigentlich 3 Wochen, bis er überhaupt einen Spiegel so richtig aufbaut. Ich glaube, das würde in der Situation nicht passieren.
Okay, das heißt, die Gefahr, dass sie in die Hypo treiben, war das war nicht?
Die sehe ich nicht. Okay. Obwohl es eindrucksvoll war, dass sie rauskam mit Blutzuckerwerten von 100.
Ja, ne?
Und das, ist schon,
das war ja schon knapp dran.
Sozusagen ist ordentlich was passiert. Mhm. Wobei man natürlich selbst, also wenn du kannst natürlich das Konzept andersrum machen. Ne? Du gehst aus dem, wenn man dann aus dem Insulin ganz rausgeht, auch mit der Kombination aus Metformin, SGLT2 und GLP-1, kann sie nicht unterzuckern eigentlich.
Ja.
Aber ich finde es trotzdem zu viel. Mhm. Und mein Konzept ist ja häufig, das müssen wir uns aufsparen für schlechte Zeiten. Ne, die ist jung, die ist 50 Jahre, der Verlauf des Diabetes wird ja fortschreiten und irgendwann brauchen wir diese Substanzklassen. Und sie hat im Moment von den Daten überhaupt keinen Benefit in der jetzigen Situation.
Weil ich gucke nach einer vergleichbaren Situation in der Nephrologie. Und mir fällt zum Beispiel sowas ein wie Hyperkaliämie. Also ne, jemand wird auffällig und hat ein sehr stark erhöhtes Kalium. Und da ist die Faustregel ist, wenn das langsam über längere Zeit entstanden ist, gewöhnt sich der Körper daran. Mhm. Und du sollst dann auch die Hyperkaliämie nur langsam senken, weil du eben beim zu schnellen Senken sowas wie zum Beispiel Herzrhythmusstörungen auslösen kannst. Du sollst es nur rasch senken, wenn es auch rasch entstanden ist. Nicht?
Das ist also, mit dem Zucker ganz ähnlich.
Ja.
Also du kannst, der Körper liebt ja das Gleichgewicht und die Homöostase.
Ist total harmoniesüchtig.
Ja. Und das ist, wir sehen an dem HbA1c von fast 14, dass das langsam entstanden sein muss. Das ist kein Effekt der letzten 4 Wochen. Wenn du die schnell senkst, fühlen die sich häufig gar nicht wohl. Und deswegen würden wir das Stück für Stück machen. Dieser lange Verlauf und dass sie darunter kaum Symptome hat, würde für mich auch relativ stark dafür sprechen, dass sie keinen Typ-1-Diabetes hat. Weil das wäre nochmal die Frage zu Beginn, nicht? Also warum haben die da behalten? Ich glaube schon, dass man sicher sein muss oder sehr sicher sein muss, dass sie keinen Typ-1-Diabetes hat. Das Alter ist der eine Aspekt, aber es gibt, wie gesagt, es gibt auch 50-Jährige, die einen Typ-1-Diabetes entwickeln.
Aber Andreas, müsste sie nicht mit einem HbA1c von 13, da würdest du doch auch dann irgendwann eine Ketose erwarten.
Ne? Genau, also ich würde gucken, wie der Urinstickst ist.
Ja.
Wenn sie dann kein Keton im Urin hat, das wäre sozusagen ein harter Grund zu sagen, das ist kein Typ-1-Diabetes.
Ja,
genau.
Okay.
Das hatte sie auch nicht, aber das würde ich gucken wollen. Das wäre auch das, was wir natürlich als erstes gucken würden bei sehr hohen Blutzuckerwerten. Auch wenn das unwahrscheinlich ist, aber mit einem Stix hast du relative Gewissheit. Wenn die kein Keton im Urin hat, ist das sicherlich kein Typ-1-Diabetes. Den letzten Action-Bias, und das, also ich glaube, dass, also Action-Bias und ich will nichts unversucht lassen oder ich will alles für sie tun, was möglich ist, das ist ja auch nah beieinander. Der letzte Punkt ist, fand ich nochmal sehr spannend, ist nämlich die Frage mit dem CSE-Hämmer.
Ha!
Die ist natürlich
unser Lieblingsthema.
Unser Lieblingsthema. Das müssen wir irgendwann nochmal ganz in Ruhe besprechen, ausführlich.
Das braucht eine eigene Folge.
Das braucht eine eigene Folge. Ich würde nur einmal kurz sagen, was der Grund ist. Die Patientin hat in der Situation eine Fettstoffwechselstörung, hat sie,
die muss sie doch, die muss sie doch haben.
Mit, genau, das
wollte, Entgleisten-Diabetes.
Danke. Das ist nämlich der eigentliche Punkt. Das, was am erhöhtesten, am deutlichsten erhöht ist, sind die Triglyceride.
Muss doch so, so. Ne, bei Diabetes.
Ja. Ne? Und deswegen finde ich, also im Arztbrief findet sich der Hinweis auf eine ESC-Guideline. Wir haben ja schon gesagt, wir beide müssen mal eine Folge machen, wo wir über Leitlinien reden. Also die Leitlinie wird zitiert und ein Titrationsziel wird genannt für das LDL-Cholesterin. Und was völlig außer Betracht gelassen wird, sind zwei Aspekte. Das erstens, die Patientin hat jetzt eine Stoffwechselsituation, die quasi zwangsläufig zu einer zu hohen Fetten führt. Ja. Man muss warten, was bleibt denn übrig?
Genau.
Und wir sind im Gebiet der Primärprävention
unterwegs. Sie hat bis jetzt keinen Endorganschaden, keinen kardiovaskulären Endorganschaden.
Ja.
Sie ist eigentlich gar kein direkter Kandidat für einen CSE-Hemmer.
Es sei denn, man guckt in die ESC-Guideline, aber das vertiefen wir jetzt an dieser Stelle nicht.
Ja, also wir können ja schon mal verraten, dass wir denken, dass Statine zu den Mythen gehören, die wohl gehegt sind in der Medizin, dass sie sozusagen jedem das Leben retten, wenn er eine Fettstoffwechselstörung hat. Und da muss man ja ehrlicherweise sagen, das ist ja nicht so.
Nee, da müssen wir irgendwann in Ruhe nochmal drüber reden und über Risiko absolutes und relatives Risiko für solche Situationen. Und
eine Nutzen in der Primärprävention und solche Geschichten. Ne?
Ja.
Ja. Sehr schön.
Ja.
Vielen Dank für diesen tollen Fall.
Ja, sehr gerne.
Die Tante Pia-Liste, die finde ich, die ist episch.
Ja.
Das hat total Spaß gemacht, nicht? Also was da alles noch rauskommt, was den Zucker erhöhen kann, wo man initial eigentlich immer sofort dann an Diabetes denkt.
Ja, genau. Ne?
Sehr schön. Vielen Dank,
ja, Andreas. Vielen Dank für euch alle fürs Zuhören. Ihr tut uns einen Gefallen, wenn ihr uns weiterempfehlt und abonniert. Und wir haben mittlerweile ja auch eine Kommentarfunktion. Ihr könnt unter kommentare@denkfabrikmedizin.de könnt ihr uns per E-Mail erreichen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr Dinge schreibt, die euch gefallen oder auch Dinge, die ihr euch wünscht für die Zukunft. Gerne auch Themen, die ihr euch wünscht. Freuen wir uns sehr über eure Rückmeldungen.
Und unser Podcast ist auf allen gängigen Plattformen ist er zu finden. Und ich erinnere an dieser Stelle auch nochmal an die spannende Amboss-Folge, die Anfang Oktober veröffentlicht wird, über 10 häufige Fehler in der Bluthochdrucktherapie.
Ja, dann hören wir uns in einem Monat wieder. Wie üblich erscheint jeden ersten eines Monats erscheint eine neue Folge.
Und dann bis dann.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.